Hartboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Herzlich willkommen zu Goldboden, dem Podcast von Handwerk BW. Mein Name ist Sebastian Egelhof und ich bin Geschäftsführer für allgemeine Politik und Kommunikation bei Handwerk BW. Und heute wird mir gleich eine doppelte Ehre zuteil. Ich darf unseren Hauptgeschäftsführer Peter Haas in dieser Folge als Host vertreten und ich darf dazu mit einem ganz besonderen Gast sprechen. Sie steht gleich für mehrere Themen, die das Handwerk ausmachen. Tradition und Zukunft, Verantwortung und Unternehmertum, Leidenschaft für den Beruf und Engagement für das gesamte Handwerk. Arbeitet im Familienunternehmen und ist die aktuelle Miss Handwerk 2026. Sie repräsentiert damit nicht nur ihren eigenen Beruf, sondern das moderne Handwerk insgesamt. Ein Handwerk, das oft unterschätzt wird und das Menschen in den schwierigsten Momenten ihres Lebens begleitet. Schön, dass du da bist, Emily.
Danke für die Einladung.
Ja, Emily, du arbeitest heute als Bestattermeisterin. War für dich eigentlich immer klar, dass du diesen Weg gehen möchtest?
Tatsächlich war es für mich eigentlich schon immer klar, dass ich das Gleiche machen möchte wie meine Eltern und meine Großeltern, wie es halt so ist, wenn man in einem Familienbetrieb auch aufwächst. Ich hatte dann nach meinem Abitur mal noch kurz mit dem Gedanken gespielt, Medizin zu studieren, habe dann aber gesagt, ich habe jetzt eigentlich erstmal genug gelernt, ich möchte auch mal ein bisschen was arbeiten und ein bisschen was tun und habe mich dann dafür entschieden, erstmal die Ausbildung zur Bestatterin zu machen, weil ich dann immer gesagt habe, studieren gehen kann ich auch danach noch, bin bis zum heutigen Tag dann aber nicht mehr studieren gegangen.
Okay, damit bist du ja auch wirklich sehr stark in diesem Familienunternehmen aufgewachsen, sozusagen von klein auf. Viele Menschen würden ja jetzt auch sagen, okay, wenn man so früh mit diesem Beruf auch in Berührung kommt, egal mit welchem Beruf, dann prägt einen das entweder sehr stark oder man möchte dann aber auch mal was ganz anderes machen und komplett ausbrechen. Aber diese Momente, so abseits dieses leichten Studiengedankens vielleicht mal irgendwann, die gab es dann bei dir gar nicht, oder wie war das?
Nee, gab es bei mir tatsächlich nicht. Und es war auch so, als Kind, das Thema Tod war zum Beispiel in der Familie auch einfach immer normal. Man hat da nie was Besonderes draus gemacht. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch mit diesem Thema Tod, Abschied, Trauer ganz anders aufgewachsen, weil man mir als Kind auch immer schon, man hat da normal drüber gesprochen, wie über alles andere, irgendwie im Alltag auch. Und deswegen hatte ich dann auch nie Berührungspunkte, weil viele auch oft sagen, wow, wie kannst du Bestatterin sein? Aber wenn man anders damit aufwächst, dann hat man da auch einfach irgendwie einen anderen Bezug zu dem Thema. Und ich habe es schon wirklich früh immer gesagt, dass ich Bestatterin werden möchte. Ich durfte mit 13 dann das erste Mal mit zu einer Abholung. Vorher durfte ich nicht, da hat der Papa immer gesagt, ich bin noch zu jung. Aber es war für mich dann eigentlich immer klar, dass ich Bestatterin werden mag.
Ja, spannend. Und das ist jetzt natürlich auch ein Beruf, da hat man ja als Mensch auch erstmal ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, ja. Und wahrscheinlich auch super viele Fragen. Wie reagieren denn die Menschen, wenn du erzählst, dass du Bestattermeisterin bist oder wenn die das mitkriegen?
Wenn ich neue Menschen kennenlernen und denen sage, ich bin Bestatterin oder Bestattermeisterin, dann ist da die Verwunderung erstmal immer groß, weil die sagen, hey, krass, so hätte ich mir einen Bestatter nicht vorgestellt, weil wir da wirklich noch sehr in den Klischees leben, dass der Bestatter irgendwie der ältere Mann im schwarzen Anzug ist. Und wenn dann halt einfach irgendwie eine blonde junge Frau vor denen steht, sagen die, ja, damit hätten wir nicht gerechnet. Und dann ist es auch wirklich immer so, vor allem in einem lockeren Umfeld, dass mir viele verrückte Fragen auch gestellt werden mit Dingen, die die Menschen dann einfach irgendwie interessieren. Manchmal, wenn ich da aber keine Lust drauf habe, sage ich auch gern mal einfach nur, ich bin Eventmanagerin. Einfach, weil dann zu dem Thema nicht ganz so viele Fragen kommen und ich denke, ich organisiere Events, auf die keiner gerne möchte. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich am Ende des Tages doch ein sehr ähnlicher Beruf.
Ja. Würdest du sagen, die neugierigen Fragen überwiegen da oder sind das doch auch dann eher Berührungsängste, die die Menschen dann manchmal haben?
Die neugierigen Fragen überwiegen da auf jeden Fall. Man muss sich vorstellen, die Menschen, die ich dann kennenlerne, die sind in den seltensten Fällen dann persönlich gerade mit einem Trauerfall irgendwie in Verbindung. Und dann lassen sich natürlich auch so absurdere Fragen einfacher stellen, wenn man jetzt einen Bestatter, ich sag mal, in seiner privaten Zeit kennenlernt und den einfach mal was fragen kann, ohne dass das irgendwie verurteilt wird in irgendeine Richtung. Das macht dann schon auch einen großen Unterschied.
Okay, der Merk ist auf jeden Fall da, nicht allzu sehr verrückte Fragen zu stellen, wenn man mal irgendwie mit dir unterwegs ist, verstehe ich. Jetzt hast du ja gerade auch schon erzählt, dieses Bild herrscht oftmals vor von den alten weißen Männern im dunklen Anzug, die dann der Bestatter sind. Und du bist ja so ziemlich genau das komplette Gegenteil von diesem Klischeebild. Ja, du bist jung, du bist eine Frau und du bist in diesem Beruf unterwegs, den viele einfach gar nicht so sehr mit jungen Frauen verbinden. Und die nächste Frage, die liegt da eigentlich auch oft auf der Hand. Wirst du aus deiner Sicht da manchmal auch auch einfach unterschätzt?
Ja, und es ist so ein Thema, das Frauen im Handwerk auch allgemein haben. Es ist halt immer so dieses, Menschen sehen mich in meiner Arbeit dann als Bestatterin oder in meinem Berufsalltag und sie trauen mir gewisse Dinge gar nicht zu. Was ich schon von Angehörigen, wenn ich zu denen nach Hause gefahren bin, zum Beispiel mit meinem Vater, um den Verstorbenen dort abzuholen. Und der Sohn macht die Tür auf und sagt dann zu meinem Vater, ja, Herr Meichle, wo ist denn Ihr anderer Mitarbeiter? Und mein Vater sagt, ja, was für ein anderer Mitarbeiter? Warum soll jetzt noch jemand kommen? Wir sind doch zu zweit. Und der Sohn dich dann von oben bis unten anschaut und sagt, ja, aber Ihre Tochter kann doch jetzt hier meinen Vater nicht aus dem zweiten Stock tragen. Und das sind dann schon so Dinge, wo man dann daneben steht und erstmal schluckt und denkt, hey, wenn ich es nicht könnte, wäre ich nicht hier. Und so immer dieses ständige sich beweisen müssen. Das Problem haben ganz arg viele Frauen im Handwerk und ich sage aber immer, genau diese Momente haben mich auch nachher stärker gemacht. Oder auch wenn im Beratungsgespräch ich irgendwie dann mit der Witwe am Tisch gesessen bin, um die Bestattung von ihrem Mann zu planen. Man merkt da am Anfang von den Leuten schon auch so ein bisschen so skeptische Blicke und die geben einem das Gefühl, wie soll dieses junge Mädchen uns jetzt in dieser schwierigen Zeit in unserem Leben eigentlich vernünftig und professionell begleiten? Ich habe das mittlerweile gut raus, dass diese Skepsis tatsächlich nach ein paar Minuten verfliegt und die Angehörigen mir dann auch vertrauen und wir dann einen würdevollen Abschied für den verstorbenen Menschen gestalten können. Aber es sind dann schon immer wieder Momente, wo man sich halt beweisen muss, die kosten Kraft, die sind eigentlich nicht nötig. Aber sie sind halt da und damit muss man als Frau auch leben und umgehen. Und zwischendurch denke ich mir dann auch, lieber beweise ich mich einmal zu viel und zeige aber den Menschen, dass ich es kann, wie dass sie von Grund aus schon ausgehen davon, dass ich alles kann und dann klappt es nachher vielleicht doch nicht so.
Jetzt habe ich ja auch eingangs schon gesagt, du hast viele Besonderheiten, die du in dir vereinst. Und eine ist natürlich gerade dein ganz großes Ehrenamt, das du ausfüllst in diesem Jahr. Du bist die Miss Handwerk 2026 geworden, zusätzlich zu deiner Arbeit in deinem Familienunternehmen. Und das ist natürlich ein Titel, kann man sagen, aber vor allem auch eine große Bühne für die Themen, die dir auch wichtig sind. Warum war dir denn die Teilnahme an dieser Wahl so wichtig?
Also ich muss ja sagen, ich habe mich beworben, ohne mich genau darüber zu informieren, was das Ganze mit sich tragen könnte, weil ich nie dachte, dass ich da überhaupt gewinnen könnte. Ich hatte die Wahl oder diesen Bewerbungsprozess auf Instagram durch Zufall gesehen, wo so eine Werbeanzeige geschaltet wurde mit "Bewirb dich jetzt" und ich dachte, ja komm, ich bewerbe mich einfach mal, wird schon schief gehen.
Ja, cool.
Und bin dann auch da wirklich so ein bisschen, ja, mit der Aufgabe, die mir auferlegt wurde, gewachsen. Mir liegt es schon immer am Herzen, das Handwerk einfach so ein bisschen präsenter darzustellen, weil viele ja wirklich nur denken, das Handwerk sind halt irgendwie die Männer und Frauen, die auf der Baustelle arbeiten und das war's. Aber Handwerk ist halt so unglaublich vielfältig und so viel mehr wie nur dieses Arbeiten auf der Baustelle. Und da habe ich dann schon auch die Chance gesehen, einfach auch so Nischenberufe, die man gar nicht unbedingt mit dem Handwerk in Verbindung bringt, die einfach so ein bisschen mehr darzustellen. Und natürlich auch unseren Beruf als Bestatter, weil man uns auch so ein bisschen nachsagt, bei uns ist alles so traurig und unser Beruf ist so schlimm. Aber unser Beruf ist gar nicht schlimm, unser Beruf ist eigentlich wirklich sehr schön. Und da habe ich dann auch so ein bisschen die Chance gesehen, den Menschen das einfach zu erzählen, wie nehmen wir als Bestatter unsere Arbeit wahr.
Ja, seit dem Titelgewinn bist du dann jetzt wahrscheinlich auch mit vielen neuen Menschen und Veranstaltungen irgendwie konfrontiert, kriegst ganz viele neue Perspektiven, kann ich mir vorstellen, ne? Und tauchst da richtig schön tief nochmal in die Handwerksfamilie und in die Organisation ein und das ist ja auch toll. Deswegen bist du ja auch heute hier unter anderem auch bei uns. Was hat sich denn, würdest du sagen, so seit dem Titelgewinn bei dir verändert?
Ich muss tatsächlich sagen, es ging schon während diesem Bewerbungsprozess von Miss Handwerk los, dass ich so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt habe, die so starke Geschichten haben. Einfach so Menschen, die wirklich richtige Macher sind. Also es ist ja Wahnsinn, wie viele Macher es in diesen ganzen Handwerksberufen gibt. Und auch jetzt nach der Wahl natürlich dieses Netzwerken auch miteinander, das Austauschen mit anderen Frauen, wo man hört, hey, die haben genau die gleichen Probleme im Alltag, dass die nicht ernst genommen werden, nur weil sie Frauen sind. So, das gibt einem natürlich dann auch selber viel mehr Kraft, indem man merkt, hey, wir sind damit nicht alleine. Und genau da sehe ich dann auch die Zukunft, dass wir das den zukünftigen jungen Handwerkerinnen sagen können. Sagen, wir haben alle die gleichen Probleme oder haben in jungen Jahren die gleichen Probleme gehabt und wir haben es geschafft, also schafft es ihr auch.
Ja, super. Du bist einfach, das merkt man auch, diesen Spirit, du bist einfach ein tolles Sprachrohr, glaube ich, auch für diese neue Generation an Handwerkerinnen und Handwerkern. Und das finde ich super wertvoll und super toll. Wenn du jetzt einen jungen Menschen treffen würdest, vielleicht Geselle oder auf dem Weg dahin, der oder die jetzt sagt, okay, ich finde da einen Beruf spannend, vielleicht auch deinen Beruf der Bestatterin spannend, aber sie trauen sich nicht, diesen Weg zu gehen. Was würdest du so jemandem sagen oder raten?
wir müssen einfach in unserem Leben viel mutiger sein. Und wenn wir für uns irgendwie eine Leidenschaft in uns tragen, dann müssen wir die ausbreiten, dann müssen wir das auch tun, wenn wir darauf Lust haben. Und dann gibt es keinen von den Eltern oder von den Lehrern in der Schule ein, du gehörst nicht ins Handwerk, lern doch lieber was Gescheites. Was ist denn was Gescheites? Also ich meine, im Handwerk, wir machen ja was für die Menschen und wir sehen am Ende vom Tag, was wir selber mit unseren eigenen Händen geschaffen haben, ohne dass wir Angst haben müssen, unsere Berufe, dass die jemals irgendwie mit KI ersetzt werden. Und das ist was, wo ich sage, ey, wenn ihr wirklich einen Beruf sucht, für den ihr brennt. Und ich sage, das ist ganz arg wichtig in einem Leben, dass man sagt, dass man nicht sonntagabends denkt, oh Gott, ich muss morgen früh wieder zum Arbeiten gehen, sondern denkt, okay, das Wochenende war schön, morgen früh starte ich mit neuer Energie wieder in die Arbeitswoche und habe auch Spaß daran, was ich tue. Dann gibt es ein ganz anderes Lebensgefühl. Und dann ist vielleicht auch dieses Thema Work-Life-Balance gar kein großes Thema mehr, weil dieses Arbeiten auch zu dieser Life-Balance gehört. Und dann ist dieser Arbeitspunkt da gar kein Thema mehr. Und das müssen wir den jungen Menschen noch so ein bisschen erklären und ein bisschen zeigen, dass das einfach auch geht.
Ja, 100% sehe ich absolut genauso. Also dafür ist ja die Rente noch in viel zu weiter Ferne, als dass man da schon irgendwie 30, 40 Jahre sein Leben entsprechend in einem tristeren Dasein fristen muss. Ja.
Und das Leben ist auch dafür viel zu kurz. Also wir wissen alle nicht, wie viel Lebenszeit uns hier überhaupt bleibt. Also bringt es auch nicht zu sagen, ich mache jetzt einfach einen Beruf und den mache ich jetzt 40 Jahre und gehe in Rente. Wir wissen gar nicht, ob wir in 40 Jahren noch da sind. Also fange ich doch heute schon an, das zu machen, was ich liebe und was ich gern mache und zwinge mich nicht zu irgendwas, auf das ich eigentlich gar keine Lust habe.
Absolut. Emily, lass uns mal noch ein bisschen stärker auch auf dein Unternehmen schauen, in dem du auch groß geworden bist. Ja. Und du bist ja nicht nur Bestattermeisterin, sondern auch in deinem eigenen Familienbetrieb aktiv und damit Teil einer Geschichte geworden, kann man schon sagen, die ja auch weit vor dir begonnen hat und die du jetzt aber künftig auch mitgestalten darfst. Ja. Wann war denn der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, aus so einem Mithelfen und reinkommen, ist für dich auch eine echte Verantwortung geworden?
Ich muss sagen, das war ein super schleichender Prozess. Da gab es gar kein wirkliches Datum, kein Monat, kein Jahr. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, so ich war 13 bei meiner ersten Abholung. Ab dem Moment habe ich viel auch in den Schulferien immer schon nebenher ein bisschen gearbeitet, habe dann zu Hause die Ausbildung gemacht, habe den Meister gemacht, bin dann aber auch nochmal für unterschiedliche Praktikas in andere Bestattungsunternehmen gegangen, weil ich einfach gesagt habe, mir ist es wichtig, noch über den Tellerrand hinauszuschauen und auch mal aus Geislingen rauszukommen. Und dann war das einfach so ein schleichender Prozess, dass ich auch von meinen Eltern immer mehr Verantwortung abgetreten bekommen habe. Das ist bei uns der Vorteil im Familienunternehmen. Wir haben ganz schwache Hierarchien. Also auch meine Eltern hängen jetzt nicht raus, dass sie die Chefs sind, sondern es werden Entscheidungen gemeinsam getroffen. Man wird nach der eigenen Meinung gefragt und dann wächst man auch so in diese Verantwortungsrolle einfach rein.
Ja, ganz, ganz pragmatisch, wie eben im Handwerk. Ja, es ist also super schön. Jetzt ist es ja auch eine besondere Situation, weil du ja einerseits auch mal was übernimmst, was besteht, ja, mit gewissen Werten und Erfahrungen, die man da auch im Betrieb hat und auch einer sehr tiefen, verwurzelten Tradition. Und andererseits will man ja auch als junge Generation, der du ja definitiv angehörst, eigene Ideen irgendwo mit einbringen. Wie glaubst du, findest du da deinen Weg in einem Betrieb, den es schon so lange gibt?
Als ich in Betrieb gekommen bin, hat meine Oma noch mitgearbeitet. Das heißt, wir waren drei aktive Generationen im Unternehmen. Das ist auch nichts, was irgendwie heutzutage noch selbstverständlich ist. Und da war das wirklich, ich bin natürlich ins Unternehmen gekommen und habe gesagt, wir müssen das verändern, wir müssen das digitaler machen, wir müssen das anders machen. Und meine Oma war dann immer so diejenige, die gesagt hat, hey, seit fast 80 Jahren, also mittlerweile gibt es unseren Betrieb seit über 80 Jahren, hat sie aber gesagt, seit fast 80 Jahren machen wir das schon genau so und jetzt kommst du und willst uns erklären, wir müssen das jetzt anders machen. Ich konnte da von meiner Oma ganz arg viel Berufserfahrung tatsächlich auch mitnehmen. Und dann haben wir da einfach schon von Anfang an gesagt, wir sprechen Dinge durch, wenn ich Ideen habe, ich soll die vorbringen. Mein Vater hat auch immer gesagt, wir probieren jede Idee, die du ins Unternehmen bringst. Du siehst dann am Ende des Tages selber, ob es geklappt hat oder nicht. Und das war auch der ganz große Vorteil, dass ich einfach Eltern habe, die da offen gegenüber sind für neue Dinge. Und ich bin dann 2019 nach meinem Abitur ins Unternehmen gekommen und dann standen wir erstmal vor der Riesenherausforderung mit Corona. Und es hieß auf einmal mit den Ausgangssperren, wir müssen Online-Beratungsgespräche führen. Bis vor Corona war die Bestattungsbranche die am wenigsten digitalisierte Berufsbranche überhaupt. Und auf einmal standen wir dann auch vor den Herausforderungen und da hat sich dann auch in der Digitalisierung in der ganzen Branche und auch bei uns im Unternehmen zum Glück sehr viel getan.
Sehr, sehr schön, dass du da diese Offenheit auch begegnet bist und sie offensichtlich auch ausgenutzt hast. Ja, ist umso wertvoller. Und auch hier zeigt sich eigentlich dieser handwerkliche Pragmatismus und diese Hands-on-Mentalität einfach ganz schön. Gab es trotzdem einen Punkt, wo du für dich erkannt hast, okay, ich arbeite jetzt nicht mehr nur in diesem Betrieb, sondern ich denke schon mal ein bisschen mehr Richtung Zukunft und Strategie und auch in Richtung dieser Verantwortung? Also gab es einen Punkt, an dem du konkret gemerkt hast, okay, ich bin jetzt nicht mehr nur Bestatterin, sondern auch Unternehmerin?
Man merkt es natürlich viel bei personellen Geschichten, auch wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu suchen, Bewerbungsgespräche zu führen, Mitarbeiter einzuarbeiten. Das war dann so der Punkt für mich, als ich dann auch damit Entscheidungen treffen durfte und nach meiner Meinung kundtun durfte. So, okay, krass, eigentlich bist du jetzt gar nicht mehr nur diese Bestatterin, sondern es geht auch schon so in die Richtung, du bist jetzt halt auch Unternehmerin und führst nicht mehr nur Beratungsgespräche und stehst auf Friedhöfen, sondern machst halt auch das, was ein Unternehmen, ich sag mal, im Backoffice einfach so ein bisschen ausmacht. Und das war aber auch so ein ganz schleichender Prozess. Und es war aber dann irgendwann so, dass ich auch mal vor meinem Computer gesessen bin und dachte, ja krass, eigentlich ist es ja jetzt nicht mehr das, dass ich Bestatterin bin, sondern es geht schon in die unternehmerische Richtung. Ich habe natürlich den großen Vorteil auch, dass mein Bruder jetzt mit im Betrieb ist. Also es wird dann auch, wenn es dann irgendwann mal in die Richtung Betriebsübernahme geht, wir werden da zu zweit sein, was für mich dann auch den Druck nicht so groß hält, dass ich es alleine schaffen muss, sondern dass auch wir zu zweit sind, was natürlich auch seine Vor- und Nachteile mit sich bringt, was die einen oder anderen Herausforderungen dann nicht außen vor lässt. Aber genau das macht es ja dann auch einfach aus und man ist zu zweit und man kann das zu zweit tragen und es muss niemand alleine machen.
Dein Bruder ist da auch jetzt quasi dann in deinem Alter und Bestattermeister oder ist es ein Nachzügler?
Mein Bruder ist quasi der Nachzügler. Er ist ein bisschen jünger und er hat tatsächlich auch nach seinem Schulabschluss gesagt, er möchte in eine ganz andere Richtung. Er wollte erst gar nicht ins Bestattungsunternehmen. Er ist Nutzfahrzeugmechatroniker. Und genau, ist dann aber nach seiner Ausbildung, hat er relativ schnell gesagt, nö, ich komme jetzt auch zu euch in Betrieb. Und dann war er da und macht jetzt gerade seinen geprüften Bestatter.
Ja, sehr schön. Das ist doch auch nochmal tief verwurzelt im Handwerk und im Familienunternehmen. So soll das doch sein. Wenn wir über Verantwortung nochmal sprechen, du hast es vorher ja auch schon gesagt, wenn du mit gerade mit Angehörigen sprichst, jetzt aber auch gegenüber Mitarbeitenden der Familie und letzten Endes dem Familienunternehmen. Das Thema Verantwortung ist einfach sehr, sehr wichtig, glaube ich, und spielt eine sehr große Rolle auch in deinem Dasein und in deinem Leben. Aber was würdest du sagen, bedeutet Verantwortung für dich so generell?
Verantwortung ist für mich auch ein ganz großer Punkt immer von Vertrauen haben und eben auch Dinge abgeben können in dem Vertrauen zu sagen, hey, ich gebe was ab und es wird sich da auch gut drum gekümmert. Also das ist da auf jeden Fall, finde ich, ein ganz großer Punkt. Das ist ja auch was, ich kann das jetzt spiegeln auf meine Eltern zu mir über die Verantwortung oder auch gegenüber meinen Angehörigen, die mir ja auch so ein Stück weit das Vertrauen schenken müssen, dass ich die Dinge nachher genauso regel, wie sie sich das vorstellen in ihrem Namen. Und ja, also ich finde, das kann man dann in ganz viele Lebensbereiche auch so dann aufnehmen.
Jetzt hast du ja auch gesagt, deine Oma hat am Anfang noch in dem Betrieb auch mitgearbeitet. Na, euch gibt's ja dann schon seit 8 Jahrzehnten. Jetzt ist es ja auch immer so, wenn eine neue Generation diese Verantwortung übernimmt und was verändern möchte und du bist ja Gott sei Dank auf diese Offenheit für Innovation gestoßen und konntest dich da jetzt auch schon in jungen Jahren selbst verwirklichen oder damit anfangen, sage ich mal, dann ist das ja nicht immer auch nur ein Bruch, sondern eine Weiterentwicklung. Aber gibt es jetzt etwas, wo du sagst, okay, konkret, das möchte ich jetzt im Unternehmen auch anders machen als die Generation vor dir?
Das Problem ist, dass wir als Bestatter einfach so ein bisschen aufpassen müssen, dass wir Rituale, die es schon seit Jahrhunderten gibt, übernehmen müssen, aber die auch so abwandeln müssen, dass es für die heutige Gesellschaft passt. Wir leben in einer super schnelllebigen Gesellschaft. Es verändert sich ganz arg viel. Und für uns ist es als Bestatter ein ganz schmaler Grat zu gucken, wie weit gehen wir die modernen Trends mit und wie weit versuchen wir aber diese Rituale, die wir einfach als Gesellschaft haben, zu bewahren, die vielleicht so abzuändern, dass sie auch wieder für die heutige Gesellschaft irgendwie ansprechbarer sind. Und da ist es dann auch wirklich so ein Punkt, wo wir als Bestatter dann manchmal wirklich so in dem Zwiespalt stecken zwischen, hey, wir haben das schon immer so gemacht, wir müssen es weitermachen. Und auf der anderen Seite die Gesellschaft, die sagt, ey, wir wollen das so gar nicht mehr. Also da so den Grat zu finden, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist da immer gar nicht so einfach. Auch diese Sachen mit der Digitalisierung. Wir können nicht alles digitalisieren, weil wir als Bestatter haben ja mit Menschen zu tun, die in einer super sensiblen Situation in ihrem Leben sind. Ja. Da geht nicht viel digital, da ist auch sehr viel Menschlichkeit dabei. Und das sind dann einfach so Dinge, die man auch gegeneinander abwägen muss und sagen kann, wie weit kann ich digitalisieren, dass es hilft, aber nicht zu weit zu gehen, wie dass es nachher bei den Angehörigen ein ungutes Gefühl herstellt.
Ja, absolut. Gerade wenn du ja auch im Kontakt mit Menschen bist und diese Themen ja bearbeitest, die viele eigentlich verdrängen aus ihrem Alltag, ne? Sei es Abschied, Trauer, auch die Endlichkeit des eigenen Seins letzten Endes. Ja, da kann ich mir ja vorstellen, dass das auch ein bisschen deinen Blick auch in ja sehr jungen Jahren auf das Leben verändert hat. War das so oder inwiefern?
Ja, also unser Beruf verändert natürlich die eigene Sichtweise auf das eigene Leben schon auch sehr stark. Also wir sehen jeden Tag, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und man denkt sich dann schon auch manchmal, wenn man irgendwie einen jungen Menschen vor sich liegen hat, so, okay, krass, das könnte ich sein oder das könnte irgendwie jemand aus meinem engeren Freundeskreis sein. Und dann versucht man da schon auch nochmal so ein bisschen seine Gedanken zu sortieren und sagen, vielleicht sollten wir das Leben einfach viel mehr im Hier und Jetzt leben und nicht in, was machen wir nächstes Wochenende, nächsten Monat, nächstes Jahr, sondern wenn wir auf was Bock haben, sollten wir es jetzt machen und wir sollten gucken, dass wir jeden Tag zu einem guten Tag machen und uns viel weniger über Kleinigkeiten im Leben aufregen.
Was wären denn das für Dinge, die du sagst, okay, da mache ich mir heute deutlich weniger Sorgen als früher, einfach weil ich gemerkt habe, okay, das Leben kann sich so schnell drehen.
Man hat es immer im Kopf, dass das Leben schnell vorbei sein kann, aber auch bei uns kommt der Alltag dazwischen. Und dann passiert es auch, dass ich mich über den Nachbarn aufrege, weil er jetzt wieder blöd in der Straße geparkt hat oder über die Mitarbeiterin, die den Müll nicht getrennt hat, keine Ahnung. Man ertappt sich dann da selber schon auch immer wieder dabei, wie man sich über so Kleinigkeiten aufregt. Und dann hat man aber wieder einen Trauerfall, wo man Angehörige nach so einem schweren Schicksalsschlag begleiten muss. Und dann denkt man sich wieder, ey, und gestern hast du dich noch über den Nachbarn aufgeregt. Es gibt viel schlimmere Dinge im Leben, die einem passieren können. Da ist mir doch egal, wie der Nachbar jetzt sein Auto auf die Straße stellt oder nicht. Also es sind dann schon auch Dinge, wo uns dann diese tragischen Trauerfälle doch nochmal mehr ins Bewusstsein rufen.
Das ist tatsächlich sehr berührend jetzt an der Stelle. Ich habe mich auch gestern wieder über meine Nachbarin aufgeregt, die mir den Parkplatz weggeschnappt hat. Und ich musste ein bisschen laufen heute Morgen auch zum Auto zurück. Aber ich nehme mir mal vor, dass ich mich heute, wenn ich nach Hause komme, nicht darüber aufregen werde. Aber es ist tatsächlich ein sehr schöner Gedanke, der wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer jetzt auch ein bisschen berühren würde. Was nimmst du denn für das eigene Leben mit, wenn du beruflich jeden Tag mit dieser Endlichkeit zu tun hast? Was würdest du sagen, so in einem Satz?
Dass wir alle keine Angst vor dem Tod haben müssen, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, jeder hat irgendwie Angst davor zu sterben und deswegen verkrampfen die sich dann ihr ganzes Leben lang und haben Angst vor diesem Moment. Aber so wie wir auf die Welt gekommen sind, so gehen wir auch alle. Wie du, niemand von uns hat das ewige Leben bekommen. Also wenn es soweit ist, dann ist es soweit, dann können wir es nicht ändern. Aber wir müssen aufhören, dann immer so verkrampft zu denken, oh Gott, es darf nichts passieren oder was passiert, wenn ich sterbe. Dann ist es so. Dann passiert es aus einem bestimmten Grund, aber wir sollen einfach das Leben und die Zeit hier genießen und dann ist es doch alles, wofür wir eigentlich hier sind.
Ja, wir haben ja jetzt sehr viel über deinen persönlichen Weg auch gesprochen und die Erfahrungen, die du in deinem Alltag machst. Lass uns jetzt mal den Blick noch ein bisschen weiten auf das Handwerk insgesamt. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, der Anteil an jungen Frauen auch und an Frauen generell bei den Bestattern ist wahrscheinlich nicht sehr ausgeprägt, könnte ich mir vorstellen. Wie nimmst du das denn so wahr?
Wir Frauen haben natürlich, ich sag mal biologisch, schon ganz andere Eigenschaften vielleicht, die Männer so gar nicht mitbringen können in der Regel. Man darf da ja auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber auch wir Frauen haben Eigenschaften, die fürs Handwerk einfach ganz arg wertvoll sein können. Gerade vielleicht auch, was die kreative Richtung angeht, was die empathische Richtung angeht, wo Männer vielleicht, oder wo nicht alle Männer, man muss da ja immer ein bisschen vorsichtig sein, so ganz bewandert sind, aber da sind wir Frauen dann einfach da und wir gehen Dinge auch anders an. Und im Handwerk kommt es auch nicht immer drauf an, wer hat die meiste Kraft oder wer kann jetzt die gewissen Arbeiten am schnellsten erledigen, sondern es kommt auch auf Präzision an und genau dafür brauchen wir dann auch junge Frauen und man kann es oder möchte es fast gar nicht glauben im Bestatterhandwerk. Ich bin nebenher auch noch im Prüfungsausschuss für die Abnahme auch der Gesellenprüfungen zur Bestattungsfachkraft.
Ein weiteres Ehrenamt im Handwerk, sehr schön.
Ein bisschen. Und wir haben in der Ausbildung über 60% Frauen. Also ich traue mich es manchmal gar nicht so arg zu sagen, weil wir da im Handwerk wirklich gut aufgestellt sind, was die Bestatter angeht. Aber weil wir halt auch so Punkte haben, die essentiell wichtig sind, wie die Empathie gegenüber anderen Menschen. Und da sind wir Frauen halt oft, tun wir uns leichter, wie es Männer vielleicht tun.
Wenn wir jetzt nochmal allgemeiner dann auf die jungen Menschen auch schauen, tatsächlich ungesehen der Anteile jetzt von Frauen und Männern in dem einzelnen Beruf, aber viele stehen ja doch auch vor der Frage, die du dir eigentlich selber auch schon mal gestellt hast. Ja, Studium, Ausbildung, Selbstständigkeit oder doch nochmal irgendwie anderer Weg vielleicht, der richtige sein könnte. Warum Handwerk? Warum sollten junge Menschen heutzutage ins Handwerk gehen?
Das Handwerk ist, egal in welchem der ganzen Berufe, die das Handwerk bereitstellt, ist es immer ein sehr sinnstiftender Beruf, weil wir am Ende des Tages einfach sagen können, wir haben was mit unseren eigenen Händen geschaffen und wir haben was für die Gesellschaft getan. Also auch dieser Punkt, wir tun etwas für die Menschen und für die Menschen, die wir es tun, die sind am Ende des Tages irgendwie dankbar und schätzen unsere Arbeit wert. Das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und was passiert, wenn alle jungen Menschen zum Studieren gehen und morgens steht einer auf und dreht den Wasserhahn auf und da kommt kein Wasser mehr raus? Da kann uns keine künstliche Intelligenz und kein krass programmiertes Programm irgendwie weiterhelfen, sondern wir brauchen einfach Menschen, die da sind, die was schaffen, Menschen, die Macher sind und ja, die einfach was für die Gesellschaft auch tun.
Ja, Handwerk auch als einfach Daseinsvorsorge, ne? Das ist ja auch genau unser wichtiger Punkt, ne? Und der goldene Boden, den das Handwerk ja unbestritten hat, wie dieser Podcast oftmals ja auch zeigt. Jetzt hast du ja als bis Handwerk ein Jahr noch größtenteils vor dir, kann man sagen, ja, indem du super viele Menschen weiterhin auch noch erreichen kannst. Lass uns mal kurz überlegen, wir springen in das Jahr 2027 und machen einen kurzen Rückblick auf dein Jahr als Miss Handwerk. Was möchtest du am Ende deiner Amtszeit als Miss Handwerk denn eigentlich erreicht haben?
Ich möchte erreicht haben, dass ich vielleicht die ein oder anderen jungen Menschen, vor allem auch jungen Frauen, einfach dazu ermutigen kann, ins Handwerk zu gehen. Vielleicht auch gar nicht zu sagen, ich bin dieses krasse Vorbild, sondern auch andere Vorbilder im Handwerk, Frauenvorbilder im Handwerk, die es jetzt schon gibt, einfach auch auf die zu zeigen und sagen, hey, schaut mal, es gab schon Frauen, die waren super mutig, ins Handwerk zu gehen. Und wenn ihr jetzt auch so mutig seid, da können wir was richtig Großes auch gemeinsam bewegen. Und das ist da so ein bisschen mein Traum eigentlich, dass ich wirklich versuchen kann, junge Menschen und junge Frauen so ein bisschen dem Handwerk näher zu bringen und einfach mit diesem Klischee aufräumen, wir kommen abends nach Hause und haben eine dreckige Kleidung und haben dreckige Hände, sondern dass das Handwerk so vielseitig ist. Und ich sage ja, in diesen ganzen Berufen, die das Handwerk quasi zur Verfügung stellt, findet jeder Mensch seine Berufung. Es ist ganz egal, ob das nachher eine Müllerin ist, ob das eine Schreinerin ist oder ob das eine Bestatterin ist. Es ist so vielseitig, dass jeder da für sich eigentlich so seine Berufung und seine Erfüllung finden kann, in welchem Beruf dann auch nachher immer.
Ich muss jetzt einfach nochmal eine auch bisschen persönlichere Frage stellen, die man vielleicht jetzt eher Menschen stellen würde, die mit 60, 70 oder 80 auf eine lange Karriere zurückschauen. Aber ich habe auch das Gefühl, du bringst wahnsinnig viel mit, auf das du auch jetzt schon in deinem wirklich jungen Alter ganz besonders zurückschauen kannst. Und meine Frage wäre, gibt es etwas, was dich besonders stolz macht, wenn du jetzt so auf deinen Weg blickst, der dich hier heute auch hergeführt hat?
Ich finde, Stolz ist vielleicht gar nicht unbedingt der richtige Ausdruck, aber vielleicht eher so in die Richtung Dankbarkeit. Also ich muss natürlich sagen, ich bin super dankbar, dass ich den Beruf als Bestatterin so für mich gefunden habe, dass ich morgens nicht das Gefühl habe, ich muss zum Arbeiten gehen, sondern das wirklich was ist, was mich einfach erfüllt. Und ich mache den Beruf auch nicht wegen dem Geld, sondern ich mache das einfach, weil es mich persönlich erfüllt und weil ich sehe, die Menschen schätzen das wert, was ich den ganzen Tag für die arbeite. Und da fängt man dann auch nicht an, Überstunden aufzuschreiben, sondern dann macht man halt auch mal was für die Familien, wo nachher nicht auf der Rechnung steht. Einfach, weil man es für sein eigenes Herz und für seinen eigenen Seelenfrieden macht, ist es da schon auch ein sehr, sehr großer Punkt.
Ja, du bist, glaube ich, einfach in deiner Denkweise auch und in deinem Beruf einfach ein ganz, ganz großes Vorbild. Ich glaube, das kannst du dir da auf jeden Fall auf die Fahnen schreiben. Wir haben jetzt super viel über deinen Beruf und Verantwortung gesprochen, über Nachfolge und auch deine Amtszeit als Miss Handwerk. Und zum Abschluss wollen wir dich noch etwas besser kennenlernen, als das vielleicht jetzt auch schon in den letzten Minuten in diesem Podcast geschehen ist. Und zwar haben wir eine kleine Tradition hier in diesem Goldboden-Podcast, unsere Entweder-Oder-Fragen. Ich würde dich einfach bitten, so ganz spontan, ohne groß nachzudenken, aus dem Bauch raus vielleicht zu antworten. So die erste Antwort zählt. Und ich würde dir einfach mal so ein paar Fragen stellen und bin dann gespannt, wie du dich jeweils entscheiden würdest.
Ich bin auch gespannt.
Sehr gut. Dann lass uns doch direkt reinstarten. Tradition oder Innovation?
Tradition.
Okay, Frühaufsteherin oder Nachteule?
Nachteule.
Nachteule, ja. Bestattermeisterin oder Miss Handwerk?
Bestattermeisterin.
Okay, die Leidenschaft, sehr schön. Erdbestattung oder Feuerbestattung?
Feuerbestattung.
Okay, klare Antwort. Ist Social Media oder persönlicher Kontakt?
persönlicher Kontakt.
Unternehmerin oder Handwerkerin?
Handwerkerin.
Ah, sehr schön. Man merkt einfach die Leidenschaft für den Beruf, das ist schön. Ja, Emily, ich danke dir sehr nochmal für dieses offene Gespräch, das wir heute hier führen konnten. Du hast wirklich eindrücklich gezeigt, glaube ich, wie vielseitig das Handwerk ist, ja. Und dass sich hinter einem Beruf so, so viel mehr verbirgt, als man auf den ersten Blick oder durch irgendwelche Klischees, die man so kennt, wirklich vermutet. Es war wirklich eine Freude. Und ja, es ist sehr wichtig, glaube ich, dass wir auch über Verantwortung und junge Frauen im Handwerk gesprochen haben, über die Nachfolge und Unternehmertum. Und wie wichtig es ist, auch einfach unsichtbare Berufe ein wenig sichtbarer zu machen. Ich glaube, dazu leistest du auch einen ganz, ganz großen Beitrag. Und dafür wünsche ich dir auch jetzt in deiner Amtszeit, die du noch hast als Miss Handwerk, dass du das auch weiterhin nutzen kannst und dass du da deine Stimme auch so einsetzt, wie du das schon tust und wie du es dir auch vorgenommen hast. Und dafür wirklich nochmal viel Erfolg und eine ganz, ganz tolle Reise durch diesen unfassbar tollen und bunten Handwerkskosmos.
Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr. Und Ihnen zu Hause und an den Geräten vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge denn gefallen hat, dann abonnieren Sie bitte Goldboden, den Podcast von Handwerk BW. Weitere Informationen rund ums Handwerk in Baden-Württemberg finden Sie auch unter handwerk-bw.de oder direkt hier auch in den Shownotes unter dem Podcast und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Mein Name ist nicht Peter Haas, sondern Sebastian Egelhof und das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.